Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Ich möchte, dass Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, schon im Sommer spüren, hier verändert sich langsam etwas zum Besseren. Es geht voran.
Schon im Sommer. Kein kleines Versprechen, das der neue Kanzler da heute abgegeben hat in seiner ersten Regierungserklärung. Und damit willkommen zu den Tagesthemen. Ja, Merz machte Mut und rief dazu auf, die Ärmel hochzukrempeln, gerade mit Blick auf die schwierige Wirtschaftslage. Denn, so seine Logik, geht's der Wirtschaft besser, sind auch die Leute besser drauf. Eine Logik, der Sie auch in Schwedt wahrscheinlich gut folgen können. Die industriell geprägte Stadt in Brandenburg steckt, wie so viele andere in Deutschland auch, mittendrin im Strukturwandel. Zum Großteil lebt Schwedt von der Raffinerie, die jahrzehntelang mit russischem Öl versorgt wurde. Wegen des Krieges gegen die Ukraine hat der Bund beschlossen, auf Öl aus Russland zu verzichten. Die Schweder plagen seitdem Zukunftsängste. Und bevor wir uns gleich mit der Regierungserklärung von Friedrich Merz beschäftigen, erzählt André Katschall mittendrin aus Schwedt, was Verunsicherung über die wirtschaftliche Zukunft mit einer Stadt und den Menschen dort macht.
In ihrer Heimatstadt lässt es sich eigentlich sehr gut aushalten, findet Augenärztin Konstanze Fischer. Das Nachbarland Polen ist gleich über die Brücke, ein Nationalpark um die Ecke und sehr gut bezahlte Arbeitsplätze gibt es auch, vor allem in der PCK-Raffinerie am Rand der Stadt, kurz genannt das PCK. Doch seit kein russisches Erdöl mehr hierher geliefert wird, geht es der Raffinerie schlecht.
Die Sorge ist einfach, dass wenn dieser industrielle Kern praktisch verloren geht, dann fallen eine Menge guter Arbeitsplätze weg, dann fallen in der Umgebung dieser PCK-Raffinerie gute Arbeitsplätze weg und dann werden die jungen Leute wegziehen komplett. Und dann ist das sowas, wo man dann irgendwann, ich sage mal, einen Zaun drum machen kann und Wolfsbeobachtungsgebiet. Wölfe haben wir ja auch.
Die PCK-Raffinerie gehört mehrheitlich dem russischen Staatskonzern Rosneft und befindet sich momentan unter deutscher Treuhandverwaltung. Seit die Bundesregierung 2023 beschlossen hat, dass kein russisches Öl mehr über die Druzhba-Pipeline importiert werden darf, muss das Öl teuer auf dem Weltmarkt zusammengekauft werden und das rechnet sich nicht. Ein Problem für eine Stadt, in der es oft heißt, das PCK ist Schwedt und Schwedt ist das PCK. Dass die Leute hier sich deshalb Sorgen machen, hört Konstanze Fischer auch immer wieder in ihrer Praxis. Bei der vergangenen Bundestagswahl kamen AfD und BSW hier auf mehr als die Hälfte der Stimmen.
Schwedt war immer eine absolute SPD-Hochburg. Hier waren absolute Mehrheiten. Und dass das jetzt verloren geht, weil eben Versprechungen, einfach große politische Versprechungen nicht gehalten wurden, weil man sieht, dass in der Region, diese Region merkt das sehr, sehr gut, dass es im PCK nicht läuft. Wenn das ist immer so ein bisschen, wenn PCK hustet hat, dass der Rest des Landes hier Lungenentzündung.
Gegen die Lungenentzündung demonstrieren sie in Schwedt und dafür, dass eine Pipeline, die vom Rostocker Hafen nach Schwedt führt, ausgebaut wird. Denn die bestehende Verbindung hat nicht genug Kapazität, erklärt der Betriebsrat.
Damit laufen unsere Anlagen teilweise sogar unter 80% in der Auslastung. Im Verhältnis haben sie natürlich 100% Kosten. Sie haben nur weniger Verarbeitung, dadurch weniger Absatz. Und dann ist ganz klar, dass sie damit auch unwirtschaftlich arbeiten.
Umgebaut werden sollte der Standort in eine Drehscheibe für Wasserstoff statt eine für Erdöl. So hieß es vom Bundeswirtschaftsminister vor mehr als 2 Jahren. Viel passiert ist aber bislang nicht und viele hier sind gekommen, um sich zu beschweren.
Um zu horchen, was lügt man uns heute wieder voll? Weil vorher wurde immer nur gelogen, wir haben es geahnt, immer noch gehofft, dass irgendwas besser wird, aber bei der Hoffnung blieb es.
Der Ministerpräsident kommt.
Ja. Kann ich ohne ändern.
Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat sich für Fördermittel eingesetzt. Diese sollen Zukunftstechnologien nach Schwedt locken. Währenddessen verzeichnet die Bürgermeisterin aktuell sinkende Steuereinnahmen. Diese Straße etwa wollten sie eigentlich sanieren.
Vor ein paar Jahren hätten wir es aus dem städtischen Haushalt komplett finanzieren können. Wir hatten es auch schon in unsere Haushaltspläne aufgenommen. Wir haben sie erst mal gestrichen, weil wir in einer schwierigen Haushaltssituation sind.
Wie kommt die schwierige Haushaltssituation zustande?
Die Haushaltssituation ist entstanden, weil wir einen massiven Gewerbesteuereinbruch hatten.
Unternehmen der Stadt und eine Hochschule der Region haben eine Start-up-Challenge ausgerufen. Gründerfirmen sollen die Veränderung Schwedz vorantreiben mit grünen Technologien und Fördermitteln. Es gibt Pläne für ein Bürogebäude auf dem Platz des alten Busbahnhofs. Hier soll das Transformationszentrum entstehen, kurz Trafo.
Man sieht hier schon so ein bisschen, hier ist eine rote Linie, hier wären die Außenkanten. Die ziehen sich durch bis nach da. Also man würde, wenn man von oben mit einer Drohne drauf gucken würde, würde man schon erkennen, wo das Trafo ungefähr hinkommen könnte.
Für das Trafo gibt es rund 18 Millionen Euro Fördermittel von der EU. Und für die Raffinerie bis auf Weiteres nicht genügend Öl.
Tja, kann die neue Bundesregierung so eine Stimmung drehen? Die Erwartungen sind groß, überall im Land. Und so hieß es heute, alle Augen auf den Kanzler mit seiner primären Regierungserklärung, in der Friedrich Merz ein überaus positives Deutschlandbild zeichnete. Und in der ganzen thematischen Bandbreite vom europäischen Zusammenhalt bis zur nachhaltigen Forstwirtschaft wirklich nicht mit Kleinteiligkeit geizte. Und was ganz schnell klar wurde vom markigen Oppositionsführer, ist nicht mehr viel übrig. Merz trat als Staatsmann auf mit versöhnlichem Grundton. Wie der Rollenwechsel genau aussah und wie er ankommt, Oliver Sallet.
Der neue Friedrich Merz auf dem Weg zur ersten Regierungserklärung als Bundeskanzler. Vorsichtige Schritte, der Platz auf der Regierungsbank ist noch immer etwas ungewohnt. Neu ist auch der Tonfall am Rednerpult als Oppositionsführer, aggressiv und polarisierend. Jetzt geht es darum, alte Gräben wieder zuzuschütten.
Unser Land hat alle Stärken und alle Fähigkeiten, um wieder nach vorn zu kommen. Was wir brauchen, ist nicht mehr und nicht weniger als eine gemeinsame Kraftanstrengung.
Deutschlands Rolle in der Welt steht im Vordergrund, der Neustart in den Beziehungen mit Frankreich und Polen. Und Deutschland soll die stärkste konventionelle Armee Europas bekommen. Es dürfte ein Signal an Moskau sein. Der Politikwechsel soll auch für die Wirtschaft gelten, zurück auf Wachstumskurs nach Jahren der Rezession.
Wir wollen investieren und reformieren. Beides gehört zusammen. Auch in der Wirtschaftspolitik bin ich der Überzeugung, wir können aus eigener Kraft heraus wieder zu einer Wachstumslokomotive werden, auf die die Welt mit Bewunderung schaut.
Die Kritiker lassen sich nicht überzeugen. AfD-Chefin Weidel, deren Partei jetzt die größte Oppositionsfraktion im Bundestag stellt, rechnet mit der Migrationspolitik der neuen Bundesregierung ab. Sie sei unzureichend, die verstärkten Grenzkontrollen und Zurückweisungen nur ein erster Schritt.
Grenzkontrollen und Zurückweisungen müssen lückenlos und dauerhaft erfolgen und nicht nur als vorübergehende Beruhigungsmaßnahme. Denn die illegale Einwanderung nach Deutschland und in die deutschen Sozialsysteme muss auf null zurückgefahren werden.
Die Linke hingegen wirft Merz eine Politik der sozialen Kälte vor. Für Wohnen, Rente und Kinder tue die neue Bundesregierung einfach nicht genug.
Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, in Ihrer Rede, Herr Merz, 55 Minuten lang, da hat man die von Herrn Scholz fast schon vermisst, weil die so spritzig waren. Kein einziges Wort zum Thema Kinderarmut. Keins, nicht einmal, kein Gedanke.
Den Grünen geht die verschärfte Migrationspolitik zu weit, die Energiepolitik nicht weit genug. Und trotzdem wünscht man dem neuen Bundeskanzler Erfolg. Merz solle das Land voranbringen, um die AfD zurückzudrängen.
In einer Zeit, in der 151 Abgeordnete einer rechtsextremen Partei hier im Deutschen Bundestag sitzen. Deshalb, Herr Merz, auf Sie wird es ankommen. Auf Ihre Regierung wird es in dieser Zeit ankommen.
Worte, deren Bedeutung sich die neue Bundesregierung durchaus bewusst sein dürfte. Bis zum Sommer verspricht Merz spürbare Verbesserungen im Land, setzt aber auch auf Eigenverantwortung. Ein Appell geht an die junge Generation.
Wir wissen, dass es eure Chancen sind, für die wir heute arbeiten. Aber ich bitte euch auch, helft mit, denn die Zukunft gehört euch. Und dafür wollen wir gemeinsam arbeiten.
Friedrich Merz gibt sich in seiner ersten Regierungserklärung als Versöhner. Größte Überraschung, nicht der Inhalt, sondern der neue Tonfall am Rednerpult.
Matthias Deiß hat in Berlin die Premiere verfolgt. Matthias, gab es inhaltlich etwas Neues, was dich überrascht hat?
Also Jesse, seine Ankündigung, die Bundeswehr zur stärksten konventionellen Armee Europas zu machen, die habe ich so konkret noch nicht gehört. Das war eine klare Warnung an Putin. Achtung, mit Deutschland ist künftig nicht mehr zu spaßen. Finanziell hat Merz die Grundlagen dafür ja bereits getroffen. Nun muss seine Regierung diesen massiven Um- und Ausbau der Bundeswehr aber auch umsetzen. Das wird nicht einfach. Polen hat ja kürzlich ein ähnliches Ziel ausgegeben. Für mich ist das aber kein Gegensatz oder Widerspruch, sondern eher als gemeinsames Bekenntnis zu verstehen, Europa stark und wehrhaft machen zu wollen.
Mhm. Merz hat eine sehr umfassende Aneinanderreihung von Vorhaben geliefert. Hast du auch noch was vermisst?
Nee. Also eher im Gegenteil. Von mir aus hätte Merz das eine oder andere ruhig weglassen können. Denn diese erste Regierungserklärung, die war wirklich lang, länger als vorgesehen und in Teilen auch etwas länglich. Merz, du hast es schon gesagt, hat viel Redezeit darauf verwendet, Bekanntes aus dem Koalitionsvertrag zu referieren. Ich finde, man hat schon bessere Reden von ihm gehört, aber er hat nun auch eine andere Rolle, ist jetzt Kanzler und kein Oppositionsführer mehr. Er war deshalb erkennbar um einen versöhnlichen Ton bemüht, um Gräben, die er im Wahlkampf selbst ausgehoben hat, wieder zuzuschütten.
Mhm. Und der Kanzler hat in seiner Rede gefühlt alle im Land umarmen wollen, auch den eigenen Koalitionspartner. Also was hat die Rede über das Verhältnis zur SPD erzählt?
Also einiges, denn das war wirklich offensichtlich, wie spärlich der Applaus in den Reihen der Sozialdemokraten ausgefallen ist. Das Verhältnis kann und muss also noch besser werden. Aber das ist ja auch kein Wunder nach all dem, was da vorgefallen ist, dass Merz seinen Vorgänger Olaf Scholz für seinen historischen Umgang mit dem Ukraine-Krieg gewürdigt hat, war da sicherlich schon mal hilfreich. Und an dieser Stelle gab es dann auch SPD-Applaus, aber da ist noch deutlich Luft nach oben.
Matthias Deiß in Berlin, vielen Dank für deine Einschätzung.
Gerne.
Inhalte sind natürlich wichtig in der Politik, aber der Ton macht die Musik. Hat Merz den Ton getroffen? Dazu die Meinung von Kerstin Palzer vom Mitteldeutschen Rundfunk.
War das jetzt der große Wurf? Die Rede, mit der ein Ruck durch Deutschland geht, die Gänsehautmomente auslöst und Millionen Menschen in Deutschland optimistischer in die Zukunft blicken lässt? Nein, leider nicht. Das hier heute war eine Arbeitsrede. Da wurde vorgetragen, was in der neuen Regierung gemacht werden soll. Nicht mehr, nicht weniger. Aber Friedrich Merz' erste Regierungserklärung hat ihn immerhin von einer anderen und, wie ich finde, besseren Seite gezeigt. Nicht mehr arrogant und übertrieben polarisierend als jemand, der mit Zahnarztterminen Stimmung gemacht hat, sondern ein Kanzler, der um alle Menschen wirbt. Ein Generationsvertrag schwebt dem neuen Kanzler vor. Die Jugend will er mitnehmen, die ihn bisher ehrlicherweise eher ablehnt. Und er fordert uns, alle Menschen, die hier leben, auf, sich einzubringen. Das ist tatsächlich ein anderes, neues Staatsverständnis als bei manchen in der Ampel. Der Staat ist nicht irgendwer da oben, der sich in unser Leben einmischt, sondern nur ein Rahmen. Machen müssen wir schon selber. Da ist er also fordernd, dieser neue Kanzler. Vielleicht hat er aber auch verstanden, dass es, wenn er wirtschaftlich Erfolg haben will, und das will er, auf alle Menschen ankommt. Nicht nur auf die, die ihn gewählt haben. Der Mensch wächst mit seinen Aufgaben, heißt es ja. Vielleicht trifft das auch auf Friedrich Merz zu.
Die Meinung von Kerstin Palzer. Ja, mehr Steuerung, mehr Zurückweisungen mahnte der Kanzler heute in Sachen Migration an. Nun mag sich mancher mit Blick auf aktuelle Zahlen fragen, wie notwendig eine deutliche Verschärfung gerade überhaupt ist. So hat sich die Zahl der Asylanträge hierzulande zwischen Januar und April etwa halbiert im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Außerdem ist die Gesamtzahl derer, die in den ersten 4 Monaten des Jahres irregulär in die EU gekommen sind, um gut 1/4 gesunken. Frank Jahn und Martin Rottach.
Dieses Auto aus Georgien schauen sich die Bundespolizisten genauer an. Dürfen die beiden Insassen wirklich nach Deutschland einreisen? Engmaschig kontrollieren die Polizisten am Grenzübergang in Kiel den Verkehr aus Frankreich. Seit vergangener Woche verschärft. Die neue Regierung zieht andere Register.
Die gravierendste Änderung ist, dass wir jetzt Paragraph 18 zur Anwendung bringen, 18 Asylverfahrensgesetz, und können dadurch Schutzsuchende nach Frankreich zurückweisen. Vorher mussten wir diesen Personenkreis an die Landeserstaufnahmestelle nach Karlsruhe weiterleiten.
Unter Bezug auf Paragraph 18 im deutschen Asylgesetz werden nun also auch Asylsuchende zurückgewiesen, wenn sie aus einem sicheren Drittstaat einreisen. Seine entsprechende Weisung von vergangener Woche verteidigt der neue Bundesinnenminister.
Wir sehen, dass wir seit Jahren eine Überlastung feststellen bei den Kommunen, in den Sozialsystemen, in den Gesundheitssystemen. So, und darauf muss man reagieren. Nationales Recht wird schlichtweg angewendet, weil wir es für notwendig halten in dieser Situation.
Schnell Zeichen setzen. In Bayern werden dafür Bundespolizisten per Hubschrauber an die Grenze zu Tschechien geflogen. So können am Tag gleich mehrere Übergänge verstärkt werden. Beim Zurückdrängen irregulärer Migration spielen der Regierung auch die Anstrengungen auf EU-Ebene in die Hände. Laut Grenzschutzagentur Frontex gab es auf den wichtigen Migrationsrouten 2025 bis April eine wesentliche Veränderung zum Vorjahreszeitraum bei den irregulären Einreisen an den EU-Außengrenzen. Sie gingen etwa auf der westafrikanischen Route Richtung Kanaren um 34% zurück. Auf der Westbalkanroute waren es sogar 58%. Ein Erfolg der EU-Kooperation, meint der zuständige Kommissar. Das zeigt, dass unsere Maßnahmen greifen, gerade auch das verstärkte Engagement mit Partnerländern außerhalb der EU. Nach EU-Recht müsste Deutschland an seinen Grenzen bei Asylsuchenden zumindest prüfen, welcher Staat für das Verfahren zuständig ist. Voraussetzung für ein Abweichen wäre, dass es um den Schutz der inneren Sicherheit geht. Dass dies der Fall ist, ist umstritten. Aus Sicht der Grünen torpediert Schwarz-Rot den EU-Zusammenhalt mit Zurückweisungen von Asylbewerbern. Sie fragen die Regierung nach der genauen Rechtsgrundlage. Die Antwort wirkt ausweichend.
Wir haben verabredet in den Koalitionsverhandlungen, es gibt mehr Grenzkontrollen, das führt zu mehr Zurückweisungen. Es ist keine nationale Notlage, wir machen keine Alleingänge und wir handeln im Rahmen des Europarechtes.
Das Signal an der Grenze ist klar, Deutschland will mehr Kontrolle. Zurück in Kiel. Das Auto aus Georgien darf weiterfahren. Die beiden Insassen können einreisen nach Deutschland. Schon schauen die Beamten auf die nächsten Fahrzeuge. Stand jetzt soll ihr Einsatz erstmal bis September so weitergehen.
Freunde wurden diese beiden Herren hier nie. US-Präsident Bill Clinton und der damalige syrische Diktator Hafez al-Assad. Das Treffen in Genf vor 25 Jahren, das sollte das letzte offizielle von US-amerikanischen und syrischen Staatsoberhäuptern sein. Bis heute. In Riad kamen US-Präsident Trump und der syrische Übergangspräsident al-Sharaa zusammen. Und das, obwohl Sharaa offiziell in den USA noch immer als Terrorist geführt wird. Doch nach dem Umsturz in Syrien nähern sich beide Länder langsam wieder an. Trump hat sogar angekündigt, Sanktionen gegen Syrien fallen zu lassen. Über ein bemerkenswertes Aufeinandertreffen, Ramin Sina.
Die syrische Hauptstadt Damaskus. Verbessert hat sich die wirtschaftliche Lage der Menschen hier seit dem Sturz von Assad kaum. Banktransfers nach und aus Syrien blieben wegen westlicher Sanktionen auch nach dem Machtwechsel im Land unmöglich und die syrische Lira schwach. Aber nun schauen die Menschen mit mehr Hoffnung in die Zukunft, denn der US-Präsident will die Sanktionen aufheben. So Gott will, werden sich die Dinge verbessern. Das Land, die Lebensumstände der Menschen und vor allem der Handel. Jetzt sind wir offen für die Welt. Es wird Investitionen geben, Arbeitsplätze. Die jungen Menschen aus dem Ausland werden zurückkehren und hoffentlich Unternehmen gründen und aufbauen. Euphorie nach einem historischen Moment in Saudi-Arabien. Syriens Präsident al-Sharaa trifft dort auf US-Präsident Trump. Bis Dezember stand al-Sharaa noch als Islamist auf der US-Terrorliste. Nun ein diplomatisches Treffen mit Signalwirkung, meinen politische Beobachter. Das ist eine riesige Sache für al-Sharaa. Er gewinnt an Legitimität. Er wird allmählich in die internationale Gemeinschaft integriert. Er wird als de facto Führer anerkannt. Trump folgt dem Rat des saudischen Kronprinzen bin Salman und landet einen diplomatischen Coup. Seine Meinung zum früheren Al-Qaida-Kämpfer al-Sharaa? Großartig. Ich denke, ein sehr guter, junger, attraktiver Kerl. Ein harter Kerl, eine starke Vergangenheit, sehr starke Vergangenheit, Kämpfer. Er hat eine echte Chance, es zusammenzuhalten. Am Mittag dann traditioneller Schwerttanz zum Empfang von Trump in Katar. Das Emirat gilt als großer finanzieller Unterstützer von al-Sharaa. Der Emir dürfte sich über Trumps neue Syrien-Politik also freuen. Trump im Gegenzug freut sich über weitere Wirtschaftsdeals über mehrere hundert Milliarden US-Dollar. Und Emir al-Thani will den USA noch eine luxuriöse Boeing 747 schenken, die die alte Air Force One ersetzen könnte. Geschäfte und Geschenke in finanziellen Sphären, weit weg von der Lebensrealität der Menschen in Syrien. Dort feiern viele seit 24 Stunden die Chance auf einen wirtschaftlichen Neuanfang.
Ramin Sina in Riad. Ramin, ein Treffen zwischen Donald Trump und al-Sharaa. Was bedeutet das für Syrien und für die Syrer?
Ja, das bedeutet sehr, sehr viel. Wir haben die Bilder gerade gesehen, so ein Jubel in Aleppo. Den haben wir nicht gesehen seit dem Sturz von Assad. Ich glaube, das ist die wichtigste Nachricht, die wir aus Syrien hören, seit dem politischen Machtwechsel. Ich war seitdem dreimal im Land und mit fast jedem, mit dem ich dort gesprochen habe, länger. Der hat gesagt, der Nummer eins Wunsch ist, dass die Sanktionen aufgehoben werden, damit wir dieses Land wieder aufbauen können. Jetzt sind natürlich ein paar Details noch zu klären. US-Präsident Trump kann gar nicht alle US-Sanktionen eigenhändig aufheben. Für manche braucht er den US-Kongress, aber die Chancen stehen doch recht gut, dass Syrien wieder Zugang bekommen könnte zum globalen Bankensystem, dass sie das bisschen Öl, was sie haben, exportieren können, dass sie wieder importieren können. Zuletzt mussten selbst medizinisches Equipment musste selbst ins Land geschmuggelt werden, etwa Rollstühle für Kinder mit Behinderungen kamen über den Libanon ins Land, weil es einfach nicht erlaubt war, sie reinzubringen offiziell. Kritiker sagen, ja, jetzt verliert man Druckmittel mit den Sanktionen auf al-Sharaa. Er ist kein Demokrat, er sei ein Islamist im Anzug. Aber auf der anderen Seite, was ist die Alternative? Syrien würde höchstwahrscheinlich peu à peu in Richtung Failed State schlittern. Deswegen meine Einschätzung, das ist eine gute Nachricht heute für Syrien.
Mhm. Und ist diese Reise von Trump in die krisengeschüttelte Nahostregion ein diplomatischer Erfolg?
Er schickt zumindest mal al-Sharaa mit ordentlich Rückenwind zurück nach Damaskus und das ist womöglich ein kleiner Schritt in Richtung mehr Stabilität in Syrien. Trump hat keinen erfolgsversprechenden Ansatz geliefert, wie man den Krieg in Gaza beenden könnte. Er übt nicht den ganz großen Druck aus auf Israel, auch wenn das Verhältnis zwischen Trump und Netanyahu etwas angespannt wirkt. Trump hat vor dieser Reise eine Waffenruhe mit den Houthi im Jemen verkündet. Die Amerikaner verhandeln im Oman mit den Iranern über einen möglichen Atomdeal. Und das wäre wirklich eine riesengroße Nummer für die Region. Trump hat heute den katarischen Emir nochmal gebeten, ihn zu unterstützen. Der hat gute Kanäle nach Teheran. Er hat sich auch nochmal vergewissert, dass MBS hier in Saudi-Arabien das auch gut heißen würde. Also Trump kann nicht den ganz großen diplomatischen Erfolg verkünden, aber es ist diplomatisch sehr viel Bewegung aktuell in der Region und die Amerikaner, die mischen mit.
Ramin Sina in Riad, herzlichen Dank für all diese Informationen. Dankeschön. So ein Wichtiges vom Tage hat jetzt auch Julia Niharika.
Der russische Präsident Putin reist nicht zu den Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs nach Istanbul. Das teilte der Kreml vor wenigen Minuten mit. Stattdessen schickt Putin seinen Berater Medinsky mit einer mehrköpfigen Delegation. Der ukrainische Präsident Zelensky hatte zuvor die Bereitschaft seines Landes für Verhandlungsformate jeder Art versichert und eine Teilnahme von Putin selbst gefordert. Zelensky ist auf dem Weg in die Türkei. Schon lange warnen Sicherheitsexperten vor russischer Spionage und Sabotage in Deutschland. Nun hat die Bundesanwaltschaft in Konstanz, Köln und in der Schweiz drei Ukrainer festnehmen lassen. Sie sollen russische Agenten sein und Anschläge auf den Gütertransport in Deutschland geplant haben. Den Ermittlern zufolge wollten die Männer an Empfänger in der Ukraine Pakete mit Brand- und Sprengsätzen schicken. Diese sollten sich während des Transports entzünden. Mit einem Appell für mehr Menschlichkeit hat Bundespräsident Steinmeier seinen Besuch in Israel beendet. Gewalt, Terrorismus und Zerstörung dürften im Nahen Osten nicht das letzte Wort behalten, sagte er. Im Kibbuz Be'eri in der Nähe des Gazastreifens gedachte er der Opfer des Hamas-Überfalls am 7. Oktober 2023. Gemeinsam mit seinem Amtskollegen Herzog und den Ehefrauen. Steinmeier war wegen der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern vor 60 Jahren nach Israel gekommen. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat an die israelische Regierung appelliert, Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung in Gaza zuzulassen. Die Regierung habe auch eine Verantwortung für die dortige Zivilbevölkerung, sagte Zentralratspräsident Schuster der Online-Ausgabe des Tagesspiegel. Dennoch sei der Kampf gegen die Hamas für die Sicherheit Israels unabdinglich. Aber zivile Opfer müssten so gering wie möglich gehalten werden. In Berlin ist am Abend der Deutsche Computerspielpreis verliehen worden. Eine der wichtigsten Auszeichnungen ist der Preis für das Studio des Jahres. Er ging an Megagon Industries aus Berlin. Der Computerspielpreis soll Qualität und Vielfalt von Games sichtbarer machen. Deutschland ist zwar der umsatzstärkste Videospielmarkt Europas, an dem Hobby von mehr als 37 Millionen Spielern verdienen vor allem Entwickler aus dem Ausland.
Diesen Sonntag geht es um Rumäniens demokratische und europäische Zukunft. Etwa 19 Millionen Rumänen wählen ihr mächtiges Staatsoberhaupt. Seit November hat das EU-Land keine Regierung. Seit der ersten Runde der Präsidentenwahl nämlich, die der ultrarechte Georgescu gewinnen konnte. Doch das Verfassungsgericht annullierte das Ergebnis wegen des Vorwurfs russischer Einflussnahme und schloss Georgescu aus. Vor anderthalb Wochen nun ein neuer Anlauf, bei dem sich wieder ein ultrarechter Kandidat durchsetzte. Georgi Simion trifft in der finalen Stichwahl jetzt auf den parteilosen Bürgermeister von Bukarest, Nicu Jordan. Anna Tillack über Rumänien vor der Wahl.
Eine Demonstration in Bukarests Innenstadt, kurz vor der Stichwahl. Sie singen die europäische Hymne, zeigen, wo sie ihre Zukunft sehen, weiterhin in der EU. Viele Menschen hier treibt die Angst um, dass ihr Land nach rechts abdriftet. Denn bei der Wahl für das Präsidentenamt geht es um eine Richtungsentscheidung zwischen ihnen. Nicu Jordan, hier links, oder Georgi Simion, hier rechts im Bild. Simion, 38 Jahre alt, Ex-Fußball-Hooligan und Rechtsaußenpolitiker, ist ein Verfechter des rumänischen Großreichs wie zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Die Ukraine-Hilfe Rumäniens will er beenden, dafür mehr Nationalstaat. Sein Vorbild? Trump. Wir teilen die Werte der Trump-Regierung und die MAGA, die Make America Great Again-Bewegung in den USA. Im ersten Wahlgang holt Simion 41% der Stimmen. Sollte er gewinnen, will er Kalin Georgescu, den Mann neben ihm, zum Premierminister machen. Im November ging Georgescu als Sieger aus der Wahl hervor, die aber wegen des Vorwurfs russischer Einflussnahme annulliert wurde. Hier sind sie darüber immer noch sauer und unterstützen deshalb den rechten Kandidaten. Wir haben keine Industrie, wir haben nichts. Ich persönlich finde, wir sind eine Kolonie von der Leyen. Simions Herausforderer, der 55-jährige Nicu Jordan. Er ist Bürgermeister von Bukarest, Doktor der Mathematik und holt als parteiloser Kandidat 21% der Stimmen. Also Platz 2. Rumänien hat zwei entgegengesetzte Optionen für die Wahl am 18. Mai. Eine pro-westliche versus eine anti-westliche Regierung. Den Weg der wirtschaftlichen Freiheit versus den Weg der ökonomischen Isolation. Experten fürchten einen Kurswechsel des NATO- und EU-Mitglieds, der auch für die EU gefährlich werden könnte. Politikwissenschaftler Pirvulescu kritisiert vor allem, dass Simion die europäischen Werte nicht anerkenne. In dieser Hinsicht seien seine Pläne schlimmer als die von Viktor Orban. Bis jetzt war Rumänien eine liberale Insel in einem illiberalen Meer mit Bulgarien, Serbien, Ungarn und der Slowakei als Nachbarn. Wenn Rumänien jetzt zu einem illiberalen Land wird, ändert sich das Gleichgewicht der EU. Wir sind bei einer NGO, die ehrenamtliche Wahlbeobachtung organisiert. Die Nervosität vor der Wahl war selten so groß wie jetzt. Wenn der Kandidat der extrem Rechten gewinnt, frage ich mich, ob ich noch einen Platz in diesem Land habe. Ich fürchte mich vor der Gewalt. Es gibt viel verbale Gewalt, real und auch online. Und ich habe Angst um die Freiheit unserer Bürger. Ich 19 Millionen Menschen sind am Sonntag dazu aufgerufen, ihren neuen Präsidenten zu wählen. Für Experten ist es die wichtigste Wahl in der demokratischen Geschichte Rumäniens.
Eigentlich eine Mission Impossible. Fast 30 Jahre nach der Premiere des ersten Teils kämpft Actionheld Tom Cruise immer noch jugendlich frisch gegen das Böse der Welt. Dabei wird dieser Mann im Sommer doch auch 63 Jahre alt. Doch der achte Teil der beliebten Filmreihe könnte der letzte sein, heißt er doch The Final Reckoning, also finale Abrechnung. Am Abend stellte Tom Cruise seinen Film auf dem Festival in Cannes vor und Friederike Hofmann und Franziska Hoppen, die rechnen jetzt für uns ab.
Sie stehen seit 6 Uhr morgens Schlange. Diese Fans hoffen, ein Ticket für diese besondere Premiere zu ergattern. Leonard und Lucie waren am Morgen die Ersten vor dem Festivalpalast. Ich liebe die Mission Impossible Filme. Das ist einfach die beste Actionreihe, die es gibt. Deshalb bin ich so früh aufgestanden. Nach fast 12 Stunden in der Sonne dürfen die beiden doch noch rein, als Tom Cruise sich auf dem roten Teppich feiern lässt. Er ist nach Cannes gekommen, um den 8. und womöglich letzten Mission Impossible Film vorzustellen, The Final Reckoning.
Ethan, Ihre Mission. Für den Fall, dass Sie sie annehmen. Retten Sie die Welt vor dem Untergang.
Kluge Köpfe auf allen Seiten geraten in Panik.
Was genau ist Ihr Plan?
Sie müssen mir vertrauen. Ein allerletztes Mal.
In diesem Teil muss Tom Cruise alias Ethan Hunt eine die Menschheit gefährdende künstliche Intelligenz stoppen und lässt einige berühmte Szenen aus den vorangegangenen Filmen noch einmal aufleben.
Alles, was Sie sind. Alles, was Sie getan haben. Hat zu diesem Punkt geführt.
Auch nach fast 30 Jahren Mission Impossible ist Tom Cruise noch immer Dreh- und Angelpunkt für die Crew. Da ist so viel Adrenalin, das ist aufregend. Ich glaube, die Welt hat verstanden, wie engagiert er in diesem ganzen Prozess des Filmemachens ist. In allen Bereichen. Immer noch ist Tom Cruise sein eigener Stuntman. Die Stunts auf dem Doppeldecker hielt er fast doppelt so lange aus, als man es bei dem Wind erwartet hatte. Mehr als 20 Minuten. Und landete das Flugzeug dann auch noch. Manche Drehorte wie der Polarkreis haben dem gesamten Team eine ganze Menge abverlangt, wie Co-Darsteller Simon Pegg berichtet. Wir hatten Leute, die nach Eisbären Ausschau gehalten haben, da die ja sehr gefährlich sind. Wenn Tiere kamen, mussten wir den Weg freimachen und uns in kleinen Zelten verstecken und sahen zu, wie sie durch unser Set liefen. Mission Impossible, waghalsig wie immer, vielleicht zum letzten Mal.
So, und ähnlich doll von Adrenalin gekickt wirkt auch diese Stockente hier, geblitzt von einer Radarfalle in der Nähe von Bern in der Schweiz mit 52 km/h bei erlaubten 30. Die Behörden gehen übrigens von einer polizeibekannten Ente aus. Vor 7 Jahren wurde nämlich ein ganz ähnlich aussehendes fliegendes Lebewesen schon einmal geblitzt. Und damit blitzschnell rüber zu dir. Sven Plöger, flieg nicht davon, sondern sag uns, wie das Wetter wird.
Ja, ich kann auch nicht 52 so aus dem Schlag raus. Und eins noch, Jesse, ich glaube, Enten sehen sich relativ ähnlich. Aber das nur als Randbemerkung. Und jetzt gucken wir auf die Wetterentwicklung. Es wird kühler. Morgen der letzte Tag der Eisheiligen. Bisher heute Bonifatius, teilweise ein Sommertag. Aber jetzt kommt kältere Luft. Ich will aber vorher etwas anderes sagen. Ich trete kurz zurück. Mein sympathischer Kollege Alexander Rudolph hat nämlich einen kleinen Film gemacht. Und den müssen Sie sich angucken. Das ist die Sonne. Und hier sehen Sie jetzt eine Halo-Erscheinung. Das wird verursacht, genauso wie hier eine kleine Nebensonne. Ich schreite hier rüber, ein Horizontalbogen, danach kam noch schnell ein Flugzeug. Durch die Eiskristalle der Schleierwolken, da gibt es dann entsprechend die Lichtbrechung. Und die hat dann zur Folge, dass man solche Erscheinungen sieht. Also in den Himmel gucken macht immer wieder Freude. Und jetzt gucken wir auf die Wetterentwicklung. Hoher Luftdruck zwischen Island und den britischen Inseln und dann tiefer Luftdruck über Osteuropa, insbesondere Polen. Das ergibt eine nördliche Strömung und jetzt wird es zur kalten Sophie auch kälter, vor allen Dingen im Osten unserer Republik. Und da kann es schon in der Nacht einzelne Schauer geben. Es gibt ein Wolkenfeld, was dann bis morgen Vormittag mehr und mehr in den Süden zieht, später auch am Alpenrand sowie im Osten einzelne Schauer, die große Trockenheit, die wir ja leider haben, dort auch nicht ausgleichen können. Aber es ist mal so, dass ein paar Tropfen fallen. weiter nach Westen, morgen weiterhin trocken. Die Temperaturen in der Früh liegen meistens zwischen 4 und 9, vereinzelt mal 10 oder im Südwesten 11 Grad. Und morgen Nachmittag, da steigen die Werte nicht mehr so hoch wie heute. Im Westen noch mal 21 bis 23 Grad. Aber hier im Osten und auf Helgoland, da sind es 14 bis 18 Grad. Die Aussichten, es wird langsam wolkiger in Deutschland. In der Westhälfte immer mehr Sonne als im wechselhafteren Osten. Da ist es auch kühler. Insgesamt, Jesse, meistens 17 bis 22 Grad.
Du, und ich glaube, das sagen Enten auch über uns Menschen, also dass wir uns alle ähnlich sehen. Danke, Sven Plöger. Und wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und richten die nun auf Sandra Maischberger und ihre Talkrunde.
Ja, die beschäftigt sich auch mit der Frage, ob der Bundeskanzler in Sachen Migration und Wirtschaft mehr verspricht, als er halten kann.
Wir versprechen Ihnen, morgen gibt es neue Tagesthemen. Schönen Abend noch.
Tschüss.